Bauerfein
und Kuttner.
Mahlzeit.
Mahlzeit. Guten Morgen.
Frohes Osterfest.
Ah ja, jetzt ist es vorbei.
Naja, gewesen.
Ne?
Ja, ist
gerade
schon wieder vorbei.
Jetzt haben wir es geschafft, Ostern. Ich muss auch echt sagen, ich habe so einen leichten Osterkater irgendwie. Also,
what?
Ja, ich bin richtig, ich brauche jetzt eigentlich Osterferien. Also, für Leute.
Vielleicht kommen die daher, die Osterferien.
Es sind ja eigentlich Kater Osterferien, aber ich habe leider keine Osterferien. Und ich will eigentlich so offiziell irgendwo auch Ferien für mich anmelden, weil irgendwie hat mich das Fest geschafft.
Aber warum? Du verweigerst dich doch eigentlich der kompletten Feierei,
ach,
dachte ich.
Ach, ganze Familie, ganz viel Essen, alles. Diese ganzen Ausflüge, diese... Ach, also eine Freizeitaktivität jagte die nächste und jetzt bin ich rechtschaffen müde und ich könnte mir jetzt den Rest der Woche voll ins Frei nehmen von diesem doch anstrengenden Ostern. Ich meine, klar, der Herrgott, also unser Jesus, er hat ja auch viel gemacht an Ostern und es ist irgendwie, finde ich es angemessen, danach erstmal ein bisschen zu ruhen. Also ja,
unser Herrgott, der hat genauso wie wir super viel gemacht an Ostern.
Ja, das also ganze Jesus hat echt viel gemacht an Ostern.
Sterben und wieder hochkommen und so, ja, ey, Jesus will man auch nicht sein.
Ja.
Ich wusste nicht, dass ihr so richtig, wir haben noch neulich erst darüber gesprochen, da hatte ich das Gefühl, dass Ostern gar nicht stattfindet bei dir.
Ja,
und jetzt habt ihr richtig aus... Ah, ja gut. Ach so, aber dafür lasst ihr es dann von der Festivität richtig krachen oder was? Ich habe hier nur Kaffeekuchen und dann müssten alle wieder gehen. Erzähl mir, was ihr für Ausflüge gemacht
Nein,
habt.
Nein, also Ostern ist bei uns wie alle Feste, die so quasi so längere Feiertage essen. Es ist einfach so, dass man von einem Essen ins nächste Essen geht. Also man ist gerade noch am Frühstück, dann geht man über in Mittag, dann gibt es Kaffee und Kuchen, dann hat der Erste schon wieder Bock auf ein Wurstbrot. Brot, was immer so ist, wenn es Kuchen gab. Und dann gibt es halt abends auch nochmal, kocht jemand groß auf. Und dann weiß man eigentlich irgendwann gar nicht mehr, man weiß eigentlich gar nicht mehr. Und dann geht man ins Bett und am nächsten Tag wieder von vorne. Es ist herrlich. Diese Feiertage liebe ich.
Es klingt genau wie Weihnachten. Es klingt wirklich wie Weihnachten. Ja. Das ist bei uns total underrated, dieses Ostern. Also wie gesagt, hatte ich ja neulich irgendwie schon erzählt, jemand bringt so ein ironisches Osternest vorbei. Kaffee, Kuchen, bisschen quatschen, aus die Maus. Ich habe ja noch versucht mit Deko, ne? Ich habe es ja tatsächlich getan. Mm. Ich will ehrlich sein, I don't feel it. Es war nur so ein Versuch. Und mir hat gestern Stefan, der hier war, meinte, ja, du hast so richtig ostdeutsch geschmückt. Und er hat komplett recht.
weil was ich ist denn ostdeutsch schmücken?
Ja, pass auf. Also ich kenne Osterschmuck ja auch nur aus der Beobachtung in Brandenburg. Und Brandenburg ist, wissen wir ja, auch wenn Reinhard Grebe sich dafür schon entschuldigt hat, ist halt auch so ein bisschen ostig und jetzt nicht so hochgradig attraktiv oder wertig, auch von der Schmückerei. Und was ein ostdeutscher Osterschmuck ist, ist tatsächlich einfach diese ganz billigen Plastikeier, meistens von der Sonne schon so ausgebleicht, dass es was Pastelliges hat. So kenne ich das nur. Also habe ich auch brav einfach so billige Plastikeier gekauft und aufgehängt, weil das mein Herz so ein bisschen berührt wegen früher. Schön finde ich es nicht. Also ich dachte, ich könnte es schön finden, wenn es erstmal hängt. Stellt sich raus, nope. Und Stefan meinte eben, ja, das ist halt auch richtig ostdeutsch. Seine Mutter hätte richtig in den Beeten kleine Lämmer reingelegt und weißt du, dass man so, huch, hier ist hier ein Lamm und so Osternester und wenn man Eier aufhängt, dann steht da wenigstens noch frohe Ostern drauf oder was gemalt ist und bei mir ist nur so blau, grün, Plaste, ciao. Ich hab's, also ich denke, ich werde es nachher abnehmen. Es fühlt sich falsch an, aber es war ein Versuch.
Ja, ich finde auch. Also es klang noch erstmal vielversprechend. Vielleicht musst du auch nochmal neue Deko an Start kriegen. Westdeutsche Deko oder ich weiß nicht, ob es das auch gibt, dass man westdeutsch dekoriert, aber das könntest du ja nächstes Jahr mal ausprobieren.
Einfach ein bisschen wertiger wäre in dem Fall, um ehrlich zu sein, westdeutsch. Nehme ich mit zum Lamm. Bisschen kreativ, huch, ist hier ein kleiner Hase im Beet, wer halt, den habe ich ja gar nicht gesehen, sowas. Und nicht einfach nur so PVC an den Quittenbaum hängen.
Ich kenne ehrlich gesagt diese Plastikeier, von denen du berichtest, auch sehr, sehr gut. Das heißt, es muss sie auch bei uns gegeben haben. Ich bin gar nicht sicher, ob das so, weil ich weiß genau, wie die aussehen und wie sie hängen.
Ja, es ist auch, also es wird schon auch so ein gesamtdeutsches Konzept sein, aber auf jeden Fall kenne ich das eben nur, wenn das an den abblühenden Forsythien hier hängt und wollte einfach mitspielen, aber ich habe es irgendwie,
du wolltest bei den Großen mitspielen, aber
hat diesmal nicht funktioniert.
Wobei,
ich kann halt auch nicht überall mitspielen.
Ich muss halt vielleicht auch zu deiner Verteidigung sagen, vielleicht liegt es nicht an dir, sondern an der Osterdeko generell. Ich habe nämlich über Ostern das Wer wird Millionär Osterspecial geschaut. Ich weiß nicht warum, Wer wird Millionär hat mich nach diesen 70 Jahren, die es jetzt läuft, doch nochmal auf den letzten 5 bekommen. Ich war eigentlich weg, aber jetzt bin ich irgendwie wieder da. Und dann habe ich das geguckt und ich muss sagen, hauptsächlich habe ich die Osterdeko studiert und ich war auch wieder für Bach erstaunt, wie hässlich alles ist. Also sie haben da wirklich so Stofftiermöhren reingelegt, aufs Pult vom Kandidaten oder der Kandidatin.
Ach,
und es hing irgendwie so komisches Kennst du diese angemalte Äste? Also so, die werden doch jetzt so angesprüht in so lustigen Farben. Jetzt gibt's irgendwie so pinkes Laub hängt dann auf einmal von der Decke.
Unschön,
genau was ich dachte. Und ich habe das wirklich lange studiert und dachte, ey, Osterdeko, oder man muss das generell lassen, weil es scheint es ja nicht in schön zu geben. Es sieht so räudig aus, selbst bei RTL. Und ich nehme an, die haben 3,50 in die Hand genommen dafür.
Schlimm. Bei RTL?
Die stehen RTL, ja eigentlich nicht für Trash bei RTL, oder?
Ja, nee, es kann richtig gut sein, dass das Problem ist. Weil ja. Ich bin ja auch sonst, dekoriere ich ja nicht. Ne? Ich dekoriere auch nicht den Herbst oder so. Es gibt ja auch Leute, die so jede Jahreszeit, die kommt, sofort die passende Deko aus dem Schrank ziehen. Ne? Hier Halloween, was noch nachvollziehbar wäre. Aber einfach den Herbst zu dekorieren, finde ich schwierig. Wenn Leute anfangen mit so Herbst... Also das mache ich alles nicht, außer Weihnachten. Und an Weihnachten mag ich es ja auch wahnsinnig traditionell, ne? Mit Stroh und Rot und dass es so ein bisschen hübsch
Warum
und
ärmlich aussieht.
Exakt, sorry, so bin ich überhaupt drauf gekommen. Und du hast recht, bei Ostern ist auch nicht so viel zu holen. Ich meine, wenn du schon mit Möhren, daran habe ich noch gar nicht gedacht, mit Möhren dekorieren musst, aber es gehört dazu. Ich habe gestern diese eine Ostertüte, die meine Mutter mir mitgebracht hat, mit so verschiedenen, du weißt schon, Ostereier aus Schokolade drin. Da war auch eine Schokoladenmöhre drin, so als Lutscher. Und gestern lag ich so im Bett und habe daran gelutscht und dachte auch, ich weiß nicht, es fühlt sich falsch an. Möhren sind auch nicht sehr dekorativ und dann gibt es ja nur noch Eier, Hasen und Möhren und vielleicht Lämmer.
Ja.
Ich fühl's nicht. Vielleicht muss man das einfach auslassen und andere Sachen mehr dekorieren. Sowas wie die Zeitverschiebung.
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja. Guck mal, ich habe wahrscheinlich schon wieder Jetlag. Aber ich würde sagen, Möhren sind die Mandarinen von Ostern. Sowas ist es wahrscheinlich.
Wobei Mandarinen kann ich viel abgewinnen.
Explizit dagegen ausgesprochen, dass Leute Kindern Mandarinen oder Nüsse schenken. Und genauso verhält es sich doch an Ostern mit den Möhren. Ich meine, wenn du da Möhren geschenkt bekommst.
Ja, aber das waren ja Schokomöhren. Das ist schon richtig. Ich fühle es auch nicht. Ich habe hier auch auf dem Land keinerlei Ostersuchgeschichten mitbekommen. Also ich bin relativ glimpflich aus der Nummer rausgekommen. Ich habe gestern einfach Podcast aufgezeichnet am Ostermontag und dann Familienbesuch am Sonntag gehabt, aber auch keine Spaziergänge, was lustig war, weil ich wollte es anbieten zumindest, weil ich dachte, bin ich ein schlechter Gastgeber, wenn jetzt hier einfach nur so ein fertig gekaufter Pflaumenkuchen serviert wird und sagte noch sowas wie, ey, wenn wir wollen, können wir auch um den nahegelegenen See laufen und meine Tante und meine Mutter guckten mich hart entrüstet an und waren so, willst du uns verarschen? Wir laufen nicht einen Meter, weil das irgendwie, deren Kindheit musste immer Oster-, Weihnachts-, Neujahrsspaziergänge. Ja, und da sind sie, glaube ich, glücklich, dass sie jetzt erwachsen sind und nicht mehr müssen. Also haben wir nur gesessen, geraucht und gefressen.
Okay, also bei uns auch so. Zwischen den Mahlzeiten muss mindestens einmal so getan werden, als hätte man sich bewegt und man muss an der frischen Luft gewesen sein. Na, ich habe nochmal das Hardcore-Berlin-Touristenprogramm gemacht. Aufgrund von Besuch. Und ich bin die Mauer abgelaufen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Bernauer Straße bin ich doch nie lang gelaufen. Das habe ich gemacht. Und dann, ich war im Mauermuseum. Und es ist sehr lustig, weil ich war schon mal im Mauermuseum, also am Checkpoint Charlie. Es muss sich zugetragen haben, anno dazu mal kurz nach Jesu Geburt, war ich mit der Jugendkapelle der Stadt Aalen ich weiß nicht mehr, was es war. Lass es eine Leichtathletik-WM oder EM sein. Und da sind wir manchmal mit dem Bus von Aalen nach Berlin gefahren und haben dann im Stadion gespielt als Orchester.
Oh.
Und im Zuge dessen musste man auch immer irgendwelche verrückten touristischen Aktivitäten machen. Und da war ich damals schon im Mauermuseum. Und ich weiß noch, dass mich das unfassbar geflasht hat damals, die Tatsache rauszufinden, das zum ersten Mal zu sehen, fernab eines Geschichtsbuchs, das man in Aalen bekommt, wie Menschen quasi in Autos über die Grenze geflüchtet sind. Da steht dann quasi der Käfer und dann ist nochmal da so eine Puppe reingebastelt, wo sie die Leute versteckt haben. Und ich weiß noch, dass mich das fertig gemacht hat damals, dass das wirklich dann offensichtlich so gewesen sein muss, weil man konnte es ja nun live sehen und es nicht nur so ein Text war. Und da bin ich nochmal gewesen und zum einen war es wahnsinnig erschreckend, dafür auch, dass ich Geschichte-Leistungskurs hatte, wie wenig... Also eher andersrum, wie viele Lücken man im Laufe der Zeit dann doch wieder bekommt. Und dass einen das immer noch genauso kriegt, wie wahrscheinlich vor, das über 20 Jahre her mit Sicherheit, wie vor über 20 Jahren. Und dass das C an diesem Museum nichts, ich betone, gar nichts verändert wurde. Das hat mich auch sehr fasziniert. Also sie haben erweitert, sie haben jetzt den Ukraine-Krieg mit dazugenommen und so. Sie haben ein bisschen geschichtlich, sind sie mit der Zeit gegangen. Aber diese Abteilung von damals, über die Wende und Vorwende, nichts, da hat sich nichts verändert. Spannend.
Ja, na gut, hat sich ja auch nichts verändert. Was sollen die da noch hinzufügen, ne?
Vielleicht ist nochmal was Neues aufgetaucht. Ich meine, man findet ja heute auch noch einen alten Dino oder so. Vielleicht ist da nochmal ein neues Auto aufgetaucht, eine neue Story, nochmal eine andere Fluchtgeschichte oder weiß ich nicht. Man hat damals Areal geschrieben, heute wurde man vielleicht eher, ich weiß es nicht, Helvetica, irgendwie. Also irgendwas, es hätte sich auch irgendwas verändern können. Aber so war das nicht. Es ist alles gleich.
Ja. So ist es immer.
So ist es immer.
Och Mensch. Ja, war dein Besuch befriedigt davon?
Ja, aber du hast recht, manche Dinge sind halt per se so beeindruckend, dass man sie dann vielleicht auch trotzdem nicht mehr verändern muss. Und die Geschichte ist ja auch geschrieben. Insofern, warum da jetzt nochmal unnötig Details und glimmerem Bims zusammensammeln, wenn man den guten Shit schon zusammen hat. Ne?
Ja, interessant aber, dass sie den Ukraine-Krieg damit reinnehmen, weil... Es ist doch trotzdem das Mauermuseum, oder nicht? Oder?
Ja, sie haben um alles erweitert. Also es geht bis zur Krim, ne? Also es geht bis 2014. aktueller ist es nicht. Oder ich bin nicht weitergekommen. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches.
Ja, ja.
und sie haben das erweitert um, oder ich habe das damals nicht gesehen oder mir nicht gemerkt, um Weltreligionen, um Gandhi, um, keine Ahnung, alles Mögliche. Ja.
Irre. Ja. Naja, vielleicht einfach, um eben nicht diejenigen zu sein, die seit 30 Jahren das gleiche Museum machen. Das macht schon Sinn, dass man irgendwas noch dazu macht.
Ich habe mich an vieles nicht erinnert. Zum Beispiel haben sie die Fenster beklebt mit Zitaten, Mr. Gorbatschow, tear down this wall und so. Oder so den Wahlkampf-Buttons von Reagans. Das ist einfach so eine Auslage, wo dann die Wahlkampf-Buttons von Reagan drin liegen und so. Also, keine Ahnung, erinnere ich mich an alles nicht. Aber es ist immer wieder spannend. Es hat auch tatsächlich einen Effekt. Habe ich überlegt, ob ich das zu Hause mache, wenn man sich einfach so ein gewichtiges historisches Zitat wie Mr. Gorbatschow, tear down this wall, einfach an so ein Fenster klebt. Es kriegt dadurch echt so eine Kraft. Man denkt, oh ja, krass, stimmt. Das hat er gesagt. Verrückt. Gut, dass sie das dann nochmal hier hingeschrieben haben. Wow, das stimmt, das war ja die Zeit und so. Mir hat es sehr gut gefallen, auf der anderen Seite auch.
Ah, das erinnert mich zu sehr an so Wandtattoos. Weißt du, wenn Leute so in die Küche Cappuccino, Espresso und Macchiato schreiben.
Genau.
Und man denkt so, ja, man muss ja, es sagt ja noch nicht mal was aus, wie ein Cappuccino schmeckt mir gut, sondern einfach nur so random
gibt's,
Worte.
Gibt's, Teewurst. Cappuccino, gibt's.
Ja, ja, genau, existiert. Ich hatte mal vor Jahren mir so ein Rosanes gekauft, auf dem Teewurst stand. Oder man konnte sich das selber aussuchen, einfach so aus Ironiegründen, weil ich dachte, aber es machen Leute immer noch. Bei meiner Mutter hängt das, glaube ich, auch rum. Ich verstehe es überhaupt nicht und dann ist vielleicht so ein Gorbatschow-Zitat sogar besser, ehrlich gesagt, als Cappuccino. Das sagt ja politisch gar nichts, Cappuccino.
Nee, das sagt politisch nichts. Deswegen, das finde ich schon, also ich finde, dass hier zum Beispiel so ein Wanted to mit hier Tear Down This Wall und so, das hat natürlich schon mehr, das sagt natürlich schon was, ne? Also ist jetzt aussagekräftiger als Cappuccino, würde ich sagen.
Schon. Wobei, hängt drauf an, wer der Recipient ist, ne? Wenn du da jemanden hast, dessen Leben Cappuccino ist, dem könnte das natürlich mehr wert sein, wenn da Kaffeespezialitäten stehen.
Das kann sein. Und du musst natürlich auch gucken, was du dir dann wirklich an die Wand nagelst. Weil ich sag mal, auch da gibt es ja jetzt so ausgenudeltere Slogans. So mal, ich bin ein Berliner. Kommt jetzt mehr schon so auf Carpe Diem-Level, nicht wahr? Und jetzt aber so Tear Down This Wall, finde ich, also ist für mich noch relativ weit vorne. Also finde ich noch nicht verbraucht. Kann man noch machen, finde ich, auch bei sich zu Hause.
Geht noch ein paar Jahre. Ja, lass mal damit anfangen. Lass mal wieder mehr mit Wandtattoos machen generell. Dass die Räume auch so klar machen, wo man hier ist. Dass man im Bad nochmal sowas machen könnte wie Wasser oder Schaumbad. Ich weiß auch nicht, so Spa-Kram. Dream, don't live your dream. Naja, du weißt schon sowas. Ah, vielleicht möchte ich das.
You're living the living room area oder sowas. Weißt du, um es vielleicht auch wieder historisch einzubinden.
Ah, guter Punkt. Ja. Ah, vielleicht könnte das auch eine weitere neue Geschäftsidee von uns sein. Wandtattoos, aber politisch.
Ja.
Und trotzdem passend zu den Zimmern, dass man da genau so eine Mischung findet aus die Wand nicht runterreißen und trotzdem, dass man weiß, man ist trotzdem im Badezimmer.
Unser Slogan ist Geschichte erlebbar machen. Oder mach nur lebbar machen, weil die Leute wohnen ja dann da drin. Ist stark, ist stark.
Wir heißen dann vielleicht auch so lebbar, wobei ich habe Angst, dass sich dann nicht auf den ersten Blick vermittelt, was wir machen. Warte, ich schreibe es direkt schon mal auf. Geschäftsidee Nummer 85. Wandtattoos.
Ja, finde ich gut.
Okay, ja, ich hab's. Wie fühlt sich Frühling an für dich? Weil es geht ja komplett los hier, ne? Ich hatte, neulich waren doch hier 23 Grad und Sonne und so. Die Knospen, das kriegt ihr in der Stadt vielleicht nicht mit, aber wir hier bei Neuss aus dem Havelland, alles explodiert, alles kommt, alles dreht durch. Auf einmal sind überall schon wieder Insekten. Die Frösche sind da. Mein Teich war ja zwischendurch geleert aus Gründen. Und dann die Frösche hatte ich dir auch erzählt, dass die sich so eingraben und ich so Angst hatte, einen auszugraben. Die haben sich inzwischen alle komplett ausgegraben. Es sind mindestens 10 Frösche in meinem relativ leeren Teich. Also Mutter Natur ist am Stissel. Fühlst du's?
Ja.
Ja.
Werbung.
Oh, ich habe ja so ein ganz merkwürdiges Faible für die polnische Sprache. Ich glaube, das liegt daran, dass ich immer so gute Erfahrungen mit Menschen aus Polen gemacht habe, weil die oft so lustig sind und gleichzeitig herzlich, ohne sich zu verbiegen und so. Das ist genau meine Tasse, Mensch. Bisher kann ich aber trotzdem nur die polnischen Klassiker sagen, wie zum Beispiel Ich liebe dich, Kochamcze, oder Dobry dzień, guten Tag, das ist relativ einfach, und Smacznego, das heißt Mahlzeit, das ist für uns beide sehr relevant. Aber zum Glück ist Babbel ja von Anfang an unser Partner in Sachen neue Sprachen lernen. Also sollte ich mich jetzt auch langsam mal ein bisschen ransetzen, um meinen Polnischen ganz bisschen flüssiger zu machen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, wir sollten langsam Fortschritte machen, denn Babbel ist, wie du sagst, sehr lange schon an unserer Seite und die haben nicht nur Polnisch im Angebot. Nein, diese preisgekrönte Sprachlern-App hat 14 Sprachkurse. Nicht nur für uns, für euch alle. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch. Und die Lektionen von Babbel, da werden wir nicht müde, das zu betonen. Die behandeln alltagsrelevante Themen und haben kurze, realistische Dialoge. Das ist ja wichtig, wenn man sie dann mal einsetzen möchte, die Sprache. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Da kann also schon mal nichts schiefgehen. Und die Kurse sind individuell auf die Erstsprache der Lernenden sowie verschiedene Lernziele ausgerichtet. Also da kann man sagen, ich brauche das mehr für den Beruf oder ich möchte das lieber für die Reise. Und das ist dann für jedes Sprachlevel verfügbar. Also da wurde wirklich an alles gedacht.
Ja, perfekt. Was mir persönlich auch gut in Kram passt, ist, dass die Lektionen dann nur so etwa 15 Minuten lang dauern. Man kann die sich auch im Notfall einfach auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder in der Mittagspause reinziehen. Das passt auf jeden Fall. Und bei Babbel gibt's eben nicht nur Lektionen, sondern auch Podcasts und Spiele und so richtigen Online-Gruppenunterricht mit einer richtigen Lehrkraft, sodass das Lernen tatsächlich abwechslungsreich und effektiv bleibt. Das ist schon wichtig. Man kann sich sogar ans Lernen erinnern lassen bei Babbel. Das bräuchte
ich,
glaube ich.
Ja, das scheint mir eine lange unterschätzte Funktion gewesen zu sein.
Lektion. Du bist wieder dran. Ja, sehr gut, Babbel.
Sehr gut. Und ich erinnere euch jetzt auch nochmal dran, dass es extra für unsere ZuhörerInnen einen Code gibt. Und der heißt wie immer Labern. L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier tun. Und damit erhaltet ihr ein Babbel-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das ist immer wieder super. Ihr zahlt also 6 Monate, ihr lernt ein ganzes Jahr. Perfekt. Wichtig, dabei ist nur der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, also Babbel Live, ist nicht in diesem Angebot enthalten. Infos und Code einlösen könnt ihr auf babbel.com/labern. Und dieser Code ist gültig bis zum 31.05.24. Wem das jetzt zu schnell ging oder irgendwie, dann schaut doch einfach nochmal in den Shownotes.
Ja, smacznego.
Keine Werbung mehr.
Also, ich bin froh. Ich bin immer froh, wenn der Winter, der Berliner Winter vorbei ist, muss ich sagen. Ja. Insofern ist das jetzt schon cool. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man dem Berliner Frühling auch nicht zu früh trauen darf, weil ich saß hier schon bis Mai in der dicken Jacke. Manchmal sogar bis Juni. Und der April kann noch mal scheiße werden. Deswegen bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich nehme das, was ich kriege. Ich bin zufrieden, aber ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Also,
ja, ich meine, just in diesem Moment stürmt es hier und ist hardcore unattraktiv. Es kann schon sein, dass ich da wieder ein bisschen zu aufgeregt war und dachte, okay, der Sommer ist da, heute mal im Bikini. Ich bin leicht zu kriegen von sowas, aber du hast recht. Ich meine, und Aprilwetter, das ist ja genau der Deal an April, oder nicht? Dass nichts for sure ist.
Nee, und ich habe auch die letzten Jahre mein eigener Wetterbericht, meine eigenen Wetteraufzeichnungen sagen mir echt Vorsicht vor dem April, Vorsicht. Da kannst du dir nicht sicher sein. Das ist ein kleines Problem. Ich habe übrigens gehört, dass diese Winterstürme, wo du heute Sturm sagst, das wird jetzt mehr hier. Das wird bei uns in Europa mehr werden. Hier News von der Klimazentrale. Und die Killerhornissen kommen. Wir kriegen Killerhornissen. Die sind jetzt auf dem Weg zu uns. Das ist was ganz Neues. Und die haben es leider auf die Bienen abgesehen. Und vielleicht müssen wir uns da auch nochmal irgendwie Gedanken machen. Vielleicht kannst du da nochmal was mit Bienen oder so im zweiten Bildungsweg machen bei dir auf dem Land.
Das wäre schön. Das könnte, ja, gerne, wenn du mir das also als konkreten Auftrag gibst. Das Problem ist ja, dass Hornissen, also was heißt das Problem? Die sind ja geschützt. Man darf die nicht töten, wenn man eine findet. Und die Nester darf man auch nicht kaputt machen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das ändert mit den Killerhornissen. Und was mich auch interessieren würde, ist, sind die gekennzeichnet? Dass man direkt weiß, Killer, nicht Killer.
Ich glaube, auch, du siehst sie. So ich glaube, die haben auch eine andere Größe und so. Aber,
und eine Kalaschnikow.
Ja, und ich glaube halt, dass das Notwehr dann ist. Also ich glaube, die heißen ja schon Killer. Das heißt, die greifen dich ja tendenziell an. Oder deine heimische Biene. Und ich denke, das ist Notwehr. Da kommen wir definitiv durch. Also es ist Mord im Affekt wahrscheinlich teilweise auch. Wups, ich habe die Killerhornisse erwischt. Ah, Mist und so. Also ich denke, da werden wir rechtlich, glaube ich, sind wir auf der sicheren Seite.
Oh, das ist auch relevant für unseren True Crime Podcast, unseren True Nature Crime Podcast, den wir ja auch haben.
Wo es nur um Tiermorde geht.
Ja, exakt.
Wie verrückt aber die Natur ist. Schon
wichtig, wenn die Bienen angreifen, weil ich habe hier in den ganzen letzten Wochen so Wildblumen, Bienenweide, Samen du weißt schon, ne, dass da einfach so eine wilde Blumenwiese wächst für die Bienen. Ja. Wenn jetzt dann natürlich immer so eine Ghost Army, wollen wir hoffen, dass es nur eine Ghost Army ist, von Killerhornissen kommt, dann muss ich natürlich meinen Pack verteidigen. Ne? Ja, das ist vollkommen richtig. Vielleicht muss ich kleine Wände aufziehen oder winzige Waffen kaufen.
Ja, oder so ein Netz, wo nur die Bienen durchgehen, aber wenn die Killerhornisse nicht, wobei ich wirklich nicht weiß, wie groß die Killerhornisse ist oder ob sie, manchmal gibt es ja auch Tiere, die super klein sind und super fies. Man weiß das nicht genau. Ich habe sie mir riesig und schrecklich vorgestellt, die Killerhornisse. Hornisse.
Ja, na, weil man bei Hornisse doch auch mal sagt, eine Hornisse kann ein ganzes Pferd töten. Das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich neulich schon mal irgendwo rausgefunden. Aber ich habe ordentlich Schiss vor denen, weil ich auch immer denke, so wie mit Schwänen, ein Flügelschlag kann dir den Arm brechen. Ich habe bei manchen Tieren so eine Angst, die, glaube ich, gar nicht so gerechtfertigt ist, wie sie mir beigebracht wurde. Und da kommen wir auch zu Frühjahrsaggressionen, worüber ich neulich mit dir gesprochen wurde.
Darf ich ganz kurz, weil du bei der Ghost Army rein bist. Ich habe das recherchiert, weil das war ja mein Auftrag. Ich habe mir das angeguckt. Und ich habe mich noch mal für den ersten Panzer interessiert. Der erste Panzer, das war der Panzer Mark I, ist der erste einsatzfähige Panzer gewesen und er wurde von den Briten eingesetzt und zwar im Ersten Weltkrieg. Und jetzt kommt, es ist wirklich total faszinierend. Guck mal, er konnte 5,9 km/h fahren, das heißt, du konntest locker nebenbei gehen und er hatte eine Reichweite von 36 Kilometern. Ist das nicht verrückt? Ich sag's dir gleich, damit du es auch so schätzen kannst wie ich. Im Zweiten Weltkrieg hatte ein Panzer eine Reichweite von ca. 150 Kilometern und heute kommst du mit einem Panzer 400 bis 500 Kilometer weit. Ist das nicht irre, was da dann trotzdem in kurzer Zeit passiert ist?
Ja, irre, wie schön die Kriegsmaterialien aufgebaut und verbessert haben.
Alles ist besser geworden.
Und was sagt dir jetzt der aufblasbare Panzer? Hast du auch zu aufblasbaren Panzern recherchiert?
Nee, den habe ich jetzt blöderweise wieder nicht recherchiert. Aber tatsächlich, das mache ich zum nächsten Mal.
Aber das ist doch der ganze Deal an der Ghost Army, dass sie nur so getan haben, als hätten sie Reichweite.
Ja, das ist aber so. Also es ist so, dass diese Geschichte, die du erzählt hast, dass am Rhein damit operiert wurde, im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges, das ist definitiv passiert. Und tatsächlich.
Ja, im Bürgerkrieg nicht. Im Bürgerkrieg waren noch keine aufblasbaren Panzer. Genau. Da hattest du recht, da bin ich ein bisschen durcheinander geworden.
Aber wahrscheinlich ist es schon immer so gewesen, was wir auch beim letzten Mal konstatiert haben, das steht auch überall nochmal so, dass man eben immer schon versucht hat, den Feind zu verwirren durch zum Beispiel verrückte Tonaufnahmen oder keine Ahnung, irgendwelche Attrappen oder was auch immer. Das ist schon auf jeden
Fall
ein spannendes
Sinn
Thema.
Auch. Ich meine, man täuscht doch sogar beim Sport Sachen an. Ich glaube, das ist einfach im Wettkampf darf man das, glaube ich, machen, oder? Oder ist das dann kein fairer? Na, was weiß ich, aber täuscht man nicht auch so Tore an und Basketball-Moves? Guck, wie ich gar keine Ahnung habe von Sport.
Ja, klar, das gehört zum Sport dazu, sagen alle. Ich finde das ja auch mies, aber ich würde sagen, Krieg ist wahrscheinlich einfach gar kein fairer Wettbewerb oder ein faires
Punkt.
Geschäft. Darum geht es wahrscheinlich
auch nicht mit Sport zu vergleichen, vielleicht.
Nee, das stimmt. Wahrscheinlich hinkt da einfach der Vergleich. Ja. Das kann man vielleicht so sagen.
Hauptsache, es stimmt, dass es aufblasbare Panzer gab, weil ich fand die Idee so toll, wie irgendjemand dasteht und den aufpustet. Natürlich wurde der sicher nicht mit dem Mund aufgepustet, aber
mit so einer Fußpumpe natürlich.
Ja, so, ja, stimmt, mit so einer ganz kleinen von früher. Ach, das ist so eine schöne Idee. Ja, ich wollte nur schnell wegen Frühlingsaggressionen, das hatte ich ja auch, das hat man als Städter überhaupt nicht auf dem Schirm. Man hat so viele Sachen nicht auf dem Schirm, wie aggro alle Tiere gerade sind, weil das ja so Brunftzeit ist. Jetzt muss echt Partner gefunden werden und dann auch der potenzielle Partner oder Nachwuchs oder was auch immer verteidigt werden. Und wir haben ja hier so einen See in der Nähe und Christoph geht da immer mit dem Hund morgens spazieren. Und da sind Schwäne, die, vor denen ich ja sowieso Respekt habe, weil man mir in meiner Kindheit gesagt hat, nicht zu nahe kommen, die haben eine krasse Kraft in den Flügeln, du könntest sofort Kopf ab, tot. Und die sind gerade, das kann man aus der Entfernung auch sehen, die sind so hart drauf gerade. Die können, wenn die wollen, super schnell schwimmen, Stichwort Reichweite von Panzern. Die sind echt die Panzer des Sees. Und dann machen die sich richtig, wie man es auch von Hunden kennt, so groß. Und dann haben die ja eh so fies geschminkte Augen. Ne? Die sind ja die Definition von so Smoky Eye. Und dann haben die schwarzen Augen und machen sich groß. Und dann schießen die auf einen los und machen und wollen dann töten und verscheuchen auch andere Schwäne, richtig mit Flügelschlag, zu zweit kommen die hin und so. Ich habe richtig Angst, Christoph konnte nicht mehr auf den Steg gehen, weil die Schwäne ihn und Penny angreifen wollten.
Ja, aber jetzt wollte ich mal fragen, sind Schwäne nicht ganzjährig aggro? Also ich habe noch gelernt, obwohl ich das auch nie hinterfragt habe, dass Schwäne immer ein bisschen quirlig sind. Und es gibt doch auch diesen super aggro Schwan am Schlachtensee, der ja quasi wirklich genau das, was du gerade beschrieben hast, auf die Badegäste zugeht im Sommer. Da ist er nicht mehr im Frühlingsmut. Und Leute belästigt, also keine Ahnung, vielleicht fühlt er sich von den Leuten belästigt. Man weiß jetzt nicht, was zuerst war.
Nicht unser Problem.
Aber der greift wirklich aktiv Leute an, die ihm nicht passen, da am Schlachtensee. Mhm. Und ich, also wir haben früher immer Urlaub gemacht am Wolfgangsee, am wunderschönen Wolfgangsee, wo auch unser Altkanzler Helmut Kohl Urlaub gemacht hat. Und da bin ich nicht ins Wasser, wenn Schwäne in Sichtweite waren, weil alle gesagt haben, Vorsicht, Schwäne.
Siehste, Schwäne sind Arschlöcher, aber die sind natürlich in der Zeit, wo es richtig um ihre Männlichkeit oder was weiß ich und um die Kinder geht, sind die noch mal krasser. Und dann ist hier natürlich auch noch so Enten und der ganzen Scheiß. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Enten auskennst, aber Enten neigen ja zu Massenvergewaltigungen. Das habe ich mal bei, du erinnerst dich an Kuttners Nerdnacht, da warst du auch mal Gästin. Da habe ich mal einen tollen Vortrag gehört über Enten. Ja, da sterben oft Enten beim Akt des Kindermachens. Und Erpel sind auch, die haben wahnsinnig lange Penen mit, ich glaube, sogar Widerhaken dran und so. Und das System der Frauen, wo der Penis reingehörte, ist auch ein super kompliziertes, also es ist eine Riesennummer. Ich habe leider alles schon wieder vergessen. Aber hier ist ein Geschrei abends. Und das konnte ich weiß noch, dass ich das seit Jahren nicht vergessen habe, dass Enten zu Vergewaltigung neigen. Ich habe es extra auch nochmal gegoogelt. Also die Entinnen ertrinken auch oft einfach beim Akt, weil die so runtergedrückt werden beim Sex. Da ertrinken super häufig welche. Also so schön die Natur ist, ne, ist hier gerade Sodom und Gomorra. Ich gehe nicht mehr raus, bis die Brunftzeit zumindest vorbei ist. Der Specht dreht komplett durch. Das habe ich auch erst gelernt, dass diese ganze Hackerei ist alles Brunftverhalten und hier ist nur Sex, aggressiver Sex ist in der Luft.
Oh, wow.
Ja, ist gar nicht so schön, Katrin. Bleib lieber in der Stadt.
Ja, die Natur ist brutal. Und in meinem Fernseher läuft, glaube ich, Montag oder Dienstagabend immer so eine Tierdoku. Das reicht mir dann ehrlich gesagt auch. Also dann habe ich es auch schon wieder gesehen.
Ich bin doch deine Verbindung zur Natur. Wenn du Fragen hast, was hier in der Natur geht, kannst du jederzeit fragen. Und im Umkehrschluss kannst du mir sagen, wie es im normalen Leben läuft. Was ist Aufregendes in der Stadt passiert, Katrin?
Nix. Also keine Ahnung. Ah. Ich glaube nix. Also dasselbe wie immer. Die Stadt ist ja auch nicht so, da passiert ja auch nicht alleweil was Neues. Ich war aber auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht da. Deswegen kann ich dir gar keine News zu Berlin.
Vielleicht generell aus deinem aufregenden Leben. Das berichten. Ist ja in letzter Zeit, merke ich richtig, hier passiert echt gar nichts. Ich muss vielleicht richtig meine Neuigkeiten aus dem Havelland-Geschichte noch vergrößern, damit ich überhaupt ein Recht habe, hier noch zu sprechen. Weil ich kaum noch Sachen mitkriege. Ich kann dir erzählen, dass die Kiefern gerade Pollen runterschmeißen und das leise knistert.
Das ist in der Stadt auch. Es fallen Sachen von Bäumen. Das ist auch bei uns passiert. Also,
was soll die Scheiße?
Es fangen Dinge an zu blühen, aber es gibt zum Beispiel auch jetzt die Magnolien und die Kirschen blühen.
Ah, ja.
Und dann ist, manche Bäume machen schon so ein kleines bisschen Japan und dann rieseln so rosa Blättle runter. Das haben wir in Berlin auch. Aber sonst ist mir nichts Außergewöhnliches aufgefallen, muss ich
dir
sagen.
Dir nichts weiter passiert. Okay, verstehe. Nee,
ich möchte...
ich habe noch... Fußball-EM geht gleich los. Ich dachte, wir wollen... Also eigentlich weiß ich es nur, weil
geht gleich los, klingt so, als müssten wir, sobald wir fertig sind, das Spiel anmachen.
Wir müssen gleich hin, hatten wir doch gesagt. Du und ich, Public
Viewing. Stimmt, wir haben aufregenden Sommer vor uns.
Problematik mit den selbst personalisierbaren Adidas-Trikots gegeben hat. Hast du das mitbekommen? Habe ich durch Zufall eben erst gelesen. Man kann bei denen im Online-Store sich selber, weiß doch, wie man es ist, hier Nummer 28 ja. Sari-Schmari machen und so. Und dann ist denen aufgefallen, dass die Nummer 44, weil das so eine fancy Schriftart ist, ein bisschen aussieht wie SS-Runen. Und jetzt ist große Aufregung da. Man kann jetzt die Nummer 44 nicht mehr kaufen. Man darf natürlich sowieso keine fiesen Namen machen, ne? Man darf jetzt nicht Hitler 88 machen und so, das ist ja eh klar, aber das hatten die nicht auf dem Schirm, weil das so eine relativ schicke Schrift ist, kannst ja später nochmal googeln und das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie so SS-Runen und da gibt's gerade ein bisschen Ärger. Ich war stolz, dass ich das wusste, weil es so städtisch ist und so auch mit
Fußball zu tun hat. Also urban. Dieses Trikot, ich hätte es mir fast gekauft am Samstag, einfach...
Die 44 auch?
Nee, einfach, dass das im Laden hängt, ein unpersonalisiertes, man kann es ja auch einfach kaufen. Habe ich überlegt, weil ich finde es eigentlich sehr cool. Ich muss aber jetzt, wo du mir diese Geschichte auch wieder erzählst, weil die Aufregung um dieses Trikot ist ja auch wieder kaum zu messen. Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht einfach die Taktik ist, dass man einfach bei jedem Turnier jetzt für so viel drumherum Aufregung sorgt, dass die einfach gar nicht mehr zum Gutspielen kommen. Also, dass es nie mehr um Fußball geht, sondern nur noch ums Trikot, um irgendwelche Gesten, die gemacht oder nicht gemacht werden, um Statements, die gemacht oder nicht gemacht werden. Dass es einfach gar nicht mehr um die Sportart an sich geht. Vielleicht ist Fußball auf dem absteigenden Ast. So, das habe ich mir vielleicht schon überlegt. Also, ich würde vermuten, das ist kein gutes Omen, dass jetzt schon wieder so viel... ums Trikot, so eine Aufregung ums Trikot ist. Ich glaube, das tut dem Spiel und unserer Mannschaft nicht gut. Würde ich jetzt einfach mal so psychologisch in den Raum werfen wollen, dann sehen wir im Juli, ob ich recht hatte. Oder schon im Juni.
Lass dann gucken. Wobei, ich habe schon das Gefühl, ist das nicht schon immer und seit Jahren so, der ganze Geschissel drumherum, wer trägt welche Binde, ja oder nein, also Armbinde, nicht Binde. Ich habe das Gefühl, dass das wie so das Klappern ist, was dazugehört.
Das meine ich ja. Sie finden da jetzt schon länger immer genau diese Sachen, wo man denkt, okay, jetzt geht's immer viel darum und wenig um den Sport oder das, was sie da eigentlich machen. Weil man könnte ja auch, aber ich finde die schick, die Trikots. Ich habe sie jetzt gesehen im Spiel und ich finde, sie sehen noch toll aus. Ich war zum ersten Mal stolz. Ich muss echt sagen, dass ich dachte, manchmal sieht man ja die Franzosen rauskommen oder so und denkt, ja, amtlich, sehr gut, schöne Trikots.
Ah, verstehe.
Und manche sehen ja wirklich einfach richtig gut aus, richtig schön, schöne Farben, schöne Schnitte und so. Und ich habe unsere jetzt gesehen und dachte, ich finde es richtig schick, finde es richtig gut. Mir gefällt es richtig gut. Also,
dann kauf dir jetzt eins. Welches würdest du nehmen? Nimmt man dann seinen Lieblingsspieler? Oder wie
gesagt, ich würde einfach das hängen, das im Laden hängt. Ich kaufe das ja mehr aus Farbgründen dann.
Na, aber hängen im Laden nicht auch oder gibt es das auch in ohne Nummern und ohne Namen drauf?
Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Nee, sie machen das, glaube ich, schon. Sie gucken, glaube ich, schon.
Du willst doch wissen, du kannst doch nicht mit irgend, du findest doch nicht alle gut, alle Spieler. Was ist, wenn du dann so ein, jetzt fällt mir nicht einer ein, aber.
Doch. Achso, doch. Ich finde alle gut. Ich finde alle unsere Spieler gut. Nee, nur.
Freust du dich schon doll?
Es ist in 3 Monaten. Ich bin doch jetzt noch nicht aufgeregt.
Ach so. Was denn? Ich bin 3 Monate vor Weihnachten, bin ich schon aufgeregt, zum Beispiel. Aber vielleicht ist es auch kein guter Vergleich. Ey, dann reden wir erst darüber, wenn es soweit ist. Dann kannst du wieder Katrins kleine Fußballecke machen. Und du hattest doch vor diversen Jahren hatten wir auch da eine gute Geschäftsidee, erinnere ich mich, dass du Fußballspieler interviewen wolltest nach dem Spiel, weil dir das immer nicht gut gefallen hat. Und das wollten wir besser machen, dass du die Fußballspieler direkt nach dem Spiel interviewst, glaube ich.
Nee, wollte ich nicht statt der Spieler sprechen? War das nicht die Idee? Weil ich doch sagen kann, was die sagen. Das könnte man ja vielleicht machen. Ja, ich könnte entweder versuchen, neue Fragen zu stellen, das ist richtig.
Die Antworten gefällt mir besser sogar, wenn du antworten würdest. Wenn du einfach immer am Feld stehen würdest und die Fragen für die anderen beantworten würdest, das wäre so cool.
Ja, also ähnlich wie in der Politik, wo ich ja auch immer denke, vielleicht muss man nochmal andere Fragen stellen, damit es nochmal andere Antworten gibt. Entweder stellt man sich an den Platz und versucht nochmal was. Oder, die sind ja so PR-gecoacht mittlerweile, dass man eigentlich im Prinzip ohne jede Emotionalität mit so noch ein bisschen, Spiel war heute, erste Halbzeit, also man ist so gut reingekommen, zweite standen wir eigentlich kompakt, haben eigentlich auch guten Druck auf den Gegner ausgeübt, aber dann konnten wir leider unsere Chancen nicht verwirklichen und jetzt fahren wir leider unentschieden nach Hause, aber gut, ich sag mal, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und nächste Woche geht's gegen den nächsten Gegner ran. Gut, danke, ciao. So.
Und würdest du das einfach abliefern, weil man es schon so kennt, oder würdest du nicht nur neue Fragen, sondern ganz neue Antworten anbieten? Und was wäre eine neue Antwort?
Also ich glaube, im ersten Moment ist es wichtig, um auf bestehende Probleme aufmerksam zu machen, genau das zu sagen, was die auch sagen würden. Sonst gibt es kein Bewusstsein dafür. Und dann könnte man es vielleicht so weiterentwickeln, dass man dann irgendwie nochmal wilder wird. Wilder im Antworten.
Und denkst du, du kriegst es innerhalb von einer EM hin, den gesamten Change?
Weißt du, wie viele Interviews du geben musst während einer EM? Also vor allem, wenn ich die jetzt alle mache, da bin ich ja so routiniert nach Tag 3, das ist ja gar kein Problem. Da kann ich mich ja selber fragen und selber antworten. Und es ist ja trotzdem wahrscheinlich super spannend.
Natürlich. Kann sein, dass du mich zum Fußball bringst. Einfach nur dadurch, dass ich dich die ganze Zeit fragen und antworten höre. Vielleicht kann ich noch was lernen, interviewtechnikmäßig. Ich meine, ich mache es seit 20 Jahren, aber ich wette, von deinen Antworten vor allem könnte ich noch was lernen. Also wenn du es wirklich machst, und da musst du dich jetzt vermutlich bald bewerben, ich weiß nicht, wie es läuft, du musst da jetzt dein CV einreichen, ne, weil die, ich weiß, oder sie kommen auf dich zu, kann natürlich sein, wenn die hier zuhören, und hören ja viele Nationalspieler auch zu, dass die sagen, ah, das ist interessant, weil für die ist es gut, ne, für die Spieler, die werden sich darum reißen. Also, weißt du was, bewirb dich nicht, warte einfach bis, sag mal, einen berühmten Spieler, mir fällt nicht einer ein, sag schnell einen, irgendeinen.
Ja.
Einen deutschen Müller? Ist noch ein Müller dabei?
Ja, natürlich.
Ja, warte einfach, bis Müller beim DFB, ist das der richtige Ort, wo man das, naja, bei den Fußballchefs anruft und sagt, ey, sorry, ich mache keine Interviews mehr, macht alles die Bauerfeind. Weil das ist cooler, als wenn du da jetzt eine E-Mail hinschreibst, hi, ich habe auch schon bei der Bundeswehr Saxophon gespielt. Das so, ich weiß nicht, das fühlt sich falsch an. Warte, bis die zu dir kommen.
Ja, das klingt so beliebig dann. Und dann würde ich einfach, ich nehme einfach mal Kontakt auf zu den ganzen Spielern, vielleicht per Insta-DM, und dann können die ja das quasi für mich einfädeln und mich vielleicht auch einfach vor die richtige Kamera schieben.
Du nimmst nicht Kontakt auf, du bist zu gut dafür. Wir sagen nicht bitte, bitte bei Jobs, sondern wie gesagt, die ganze Mischpoke wird ja zuhören gerade. Einer von denen wird schon zum www.fußball.de-Chef gehen und sagen, wir wollen das. Du kannst jetzt dich da nicht anbiedern, das möchte ich nicht, Katrin.
Ja,
dein
schade.
Wert ist zu hoch dafür.
Ah, dann bin ich nicht sicher, ob es klappt natürlich. Naja,
doch,
gut.
Natürlich werden die haben, wir haben ja gerade erklärt, wie toll es wird. Warum sollte da auch nur einer jetzt sagen, nee, das will ich nicht. Ich wette, die sind jetzt schon am Telefon und rufen den Fußballchef an.
Ja, das kann sein.
Nächste Woche hast du eine Rückmeldung.
Die schreiben gerade eine Insta-DM. Die schreiben die nämlich gerade.
Ja, exakt. Die schleiden jetzt in deine DMs, Bitch.
Ich habe gelesen, und das passt ja vielleicht ganz gut dazu, dass eine Gruppe von Milliardären jetzt den Olympischen Spielen Konkurrenz machen möchte. Und sie machen jetzt die Enhanced Games, und da ist Doping ausdrücklich erwünscht. Und das Ziel ist quasi, also das ist ein Zitat, das hat einer von denen gesagt, wenn wir alle Weltrekorde brechen, wer schaut sich dann noch alte, langweilige Olympische Spiele an? Und jetzt haben sie den Plan, 2025 wollen sie loslegen, man kannst dir alles reinpfeifen, was du willst. Und wenn du einen neuen Weltrekord aufstellst, dann kriegst du, ist das Preisgeld 1 Million.
Und das gültet dann offiziell?
Ja, wie, das gültet dann? Weltrekord ist Weltrekord.
Egal unter welchen Umständen. Und jetzt, wo Marihuana legal ist, lauter so bekiffte Millionäre, die alles einfach in sehr viel langsamer
ist,
machen.
Ja, also das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht so richtig leistungssteigernd. Du musst dann, glaube ich, schon
nicht
mit Blutdoping oder was auch immer gerade in ist. Ich bin nicht mehr so richtig drin. Aber so, und dann könntest du natürlich irgendwie gucken, ob du schneller läufst als, ich weiß es nicht. Also das
ist doch sehr wahrscheinlich, oder? Dass man dann schneller, was für eine tolle kindische Idee das ist. Alles.
Ehrlich gesagt, also ich bin gespannt. Ich finde das lustig, dass, also es ist natürlich überhaupt nicht lustig, dass sie das ausprobieren, aber das meine ich. Guck, es sind wie meine Interviews.
Doch,
sie machen
es ist
quasi
lustig.
Auf ein bestehendes Problem aufmerksam, indem man sagt, man dopt jetzt wie blöde und guckt mal, wie weit man damit kommt. Ich würde trotzdem denken, aber vielleicht sind da ja auch gute Sportler dabei, dass du jetzt nicht einfach jemand, der das hauptberuflich macht, dann bist du nicht, dann, du schwimmst dann nicht schneller oder du rennst dann sicherlich auch nicht schneller.
Ja,
das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Oder
aber vielleicht doch.
Vielleicht doch, aber ich würde denken, dass das würde ja bedeuten, dass du quasi ein Couch-Potato sein kannst und dann einen Weltrekord aufstellen, nur weil du dopst. Das halte ich trotzdem für fast
es
nicht möglich.
Nicht, Voll. Ja, es scheint nicht sehr realistisch, aber wäre es nicht so witzig, wenn ich da hingehe und sage, gib mir mal das beste Dopingmittel und dann bin ich auf einmal bei der Tour de France 3 Stunden vor den anderen da und lackiere mir noch die Nägel. Das könnte für mein Selbstbewusstsein toll sein.
Aber ich gerade bei der Tour de France würde ich denken, da musst du, ich weiß nicht, ob es da noch so viel Luft nach oben gibt beim Doping. Ich will niemanden mal so unterstellen. Aber ja, das würde mir gut gefallen. Also ich gucke das ja eh immer. Und wenn ich dich dann irgendwann da vorne wegziehen sehe, ne?
Ja, mit so aufgerissenen Augen und total verschwitzt und komplett neben mir.
Ja, nee, ich glaube, der Gag ist, dass du gar nichts. Man sieht das ja dann gar nicht mehr. Also wenn die richtig, also irgendwer hat das mal gesagt, dass man das Doping beim Radsport, wobei ich habe keine Ahnung, ey, ich gebe auch nur weiter, was irgendwer anders gesagt hat, dass man das sieht, weil die Leute zum Beispiel nicht pumpen. Also wenn du den Berg hochfährst und es sieht bei dir aber so aus wie so eine entspannte Talfahrt auf den Sonntag, weil du nicht pumpst, dann ist höchstwahrscheinlich Doping im Spiel. Jetzt kann man ja nochmal sich diese ganzen alten Lance Armstrong-Touren angucken und denken, geil, wie entspannt der Lancey da den Berg hochfährt. Irre, aber ich glaube ja, dass du gar nicht aussiehst wie so ein verrückt gewordener Frosch, sondern dass du einfach da entspannt hochgondelst. Aber das fände ich toll. Also ich supporte dich. Ich supporte dich. Ich fürchte, du musst halt selber die Drogen besorgen. Ich glaube, man muss sich selber ums Doping kümmern. Da weiß ich jetzt nicht, ob es so eine zentrale Anlaufstelle gibt, die das für dich macht. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu easy. Wie so ein
Impfzentrum. Warum denn nicht? Wenn das so eine große Nummer ist und von Millionären initiiert ist, könnte ich mir vorstellen, dass es ein richtiges Dopingzentrum gibt. So wie diese Grasstores, wo du in Amerika warst.
Nee, wie das Besucherzentrum an der Bernauer Straße, wo man einfach reingehen und sich einen Audioguide holt. Und da holt man sich halt ein Tütchen mit allem, was du brauchst, damit du die Tour de France gewinnst.
Dass man ein bisschen auswählen kann und so. Ich bin, ehrlich gesagt, ich bin Fan. Let's do it.
Also ich fand es auf jeden Fall auch eine lustige Geschichte. Also mal gucken, was passiert. 2025 ist da der Countdown. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen dafür, dass wir wirklich am Ende sind. Ne?
Aber jetzt mal davon abgesehen, wie wirklich lustig das ist. Ist das nicht eh so illegal, dass es nur eine Quatschidee ist? Oder könnte man, also es klingt ganz toll und ganz witzig, finde ich. Und ja, es ist auch nicht witzig wegen Drogen, laber. Aber das ist ja nichts, was man wirklich machen könnte, oder doch? Wobei, jeder hat ja das Recht, Drogen zu nehmen, richtig? Damit ist es nur sehr unsportlich, aber nicht verboten im Sinne von, ihr kommt alle in den Knast, richtig? Drogen nehmen darf man ja, also auch Doping.
Nee, ich glaube nicht. Das ist verboten. Doping ist verboten. Das ist Wettbewerbsverzerrung zum Beispiel. Da darfst du nicht einfach sagen, ich habe jetzt gestern gedopt, Leute, guck mal, wie ich heute fahre. Das ist nicht möglich. Also
kein Wunder, dass man immer lügen muss. Die zwingen einen ja nahezu.
Richtig. Also es gibt ja Beispiele, wo man sagen muss, Leute haben sehr, sehr lange gelogen, weil Doping eben nicht, ist halt nicht cool. Doping ist nicht cool geworden, öffentlich.
Ey, let's make Doping cool again.
Ich weiß nicht, war es jemals cool? War Doping jemals cool?
Nee, aber dann lass es uns zum ersten Mal cool. Also gut, ist ja auch nicht unsere Idee. Da müssen wir jetzt, dürfen wir denen nicht wegnehmen. Das ist ja die Idee von den Millionären. Warum überhaupt Millionäre? Was hat denn das damit zu tun? Fällt mir gerade ein. Einfach, weil die Kohle haben, um so Quatsch zu machen.
Ich glaube, wenn du jeden Tag am Band stehst, kommst du einfach auch nicht auf den Quatsch, ne? Hast du einfach andere Sorgen, oder? Also man muss schon ein bisschen Zeit und Kohle haben, um sich sowas zu überlegen. Oder das ist ein reines Luxusproblem.
Ja, schön an der Kasse sitzen und überlegen, wie man eine neue Olympiade herstellen kann. Ja, du hast recht.
Indem man noch Schlimmeres für seinen Körper tut, als da den ganzen Tag an der Kasse sitzen, was auch schon recht ungesund ist. Was könnte ich noch machen, damit es blöder wird? Nein, also wir bleiben dran. Es könnte sein, dass die dadurch, dass sie einen eigenen Wettbewerb schaffen, eigene Regeln aufstellen können und vielleicht ist Doping dann irgendwie da anders gelistet als jetzt zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, bei den anderen Olympischen Spielen.
Vielleicht auch ganz andere Kategorien, dass man quasi, wer am besten gedopt ist, wer am kreativsten handelt unter Doping, dass da ganz andere Kategorien aufgemacht werden, in denen man Olympiasieger werden kann.
Oder dass sie auch gar keine Sportart mehr ausführen, sondern einfach nur noch gucken, wer am besten dopt. Und das ist dann der gewinnt dann quasi am Ende.
Siehst du, dann muss ich auch gar nicht Fahrrad fahren. Oh, ich melde mich mal an. Ich kann doch nur mal theoretisch machen. Ich melde mich erst mal theoretisch an und dann gucken wir, dann kann ich so ein bisschen deine Frau da Frau in dem Ort. Circle sein, genau, die dir dann die genauen Sachen sagt. Ich schreibe es auf beim Doping anmelden.
Ja, finde ich stark. Dann habe ich gelesen und das fand ich auch sehr passend, weil wir ja über, das ist jetzt glaube ich 2 Wochen her, über diese finnische Glücksstudie geredet haben, dass die Finnen so glücklich sind. Und dann ist kurz drauf in meiner Zeitung der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung aufgetaucht. Das ist eine repräsentative Studie mit 11.000 Menschen. Und um wirklich repräsentativ zu sein, hat man Deutschland auch mit 6 anderen Ländern verglichen. Und zwar war die Frage nach den Ressourcen für Solidarität. Wie solidarisch sind wir? Und jetzt schon wieder genial. 75% der Deutschen sagen, dass ihnen schon mal in einer Notlage geholfen wurde in dieser Umfrage. Und 74% der Deutschen glauben, dass die meisten Menschen nur an sich denken.
What?
Ist das nicht schon wieder super? Das ist
wie diese
Logik mit dem Autofahren, weißt du? Wo doch irgendwie 90% der Leute sagen, die anderen können alle nicht Autofahren. Aber
ja,
sie
ja,
schon.
Ja, ja.
So ist das ein bisschen. Ist das nicht verrückt?
Wir sind ein merkwürdiges Völkchen. Ich hatte kurz Angst, dass du, weil wir ja genau über diese finnische Studie gesprochen haben, und dann habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, dass da gerade auch so eine Schulschießerei war in Finnland. Und dann ist all das ja. Glück schon wieder kaputt gemacht.
Nee, das finde ich ehrlich gesagt
nein,
nicht.
Nein, nein, stimmt auch nicht. Aber ich musste sofort, als ich es gelesen habe, an unseren Podcast denken und denken, oh nein.
Werbung.
Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes, ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege, das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein.
Jo.
Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbenwald. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah, ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den... Nee, warte mal. Dass so Düfte wie Zitrone... Das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles, das Wohlbefinden ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, B-A-K-U-24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr.
Ja, das ist so, aber es heißt natürlich nicht nur, weil es irgendwie so eine Umfrage gibt und grundsätzlich Dinge okay sind in einem Land, dass da nichts schlecht ist oder da nichts Schlimmes passieren kann oder so, ne?
Ja, also, ja, voll. Ich musste nur dran denken und
ich
war
weiß,
so,
ich auch.
Damn it. Ja, 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 ja.
Schrecklich.
Dafür habe ich eine gute Nachricht.
Moment, ich
aus
bin
Dänem.
Noch nicht fertig.
Achso, Entschuldigung. Ja, mach weiter.
Und zwar ist es so, dass, das fand ich nämlich überraschend, je mehr Religion involviert ist, zum Beispiel, man muss noch nicht mal aktuell religiös sein. Es reicht, wenn du zum Beispiel religiös erzogen worden bist oder Kirche und Religion eine Rolle gespielt haben in deiner Erziehung, desto positiver sind die Effekte, was Solidarität angeht. Aha.
Ah.
Dann sind nämlich 31% der Religiösen engagieren sich ehrenamtlich und bei denen, die nichts mit Religion am Hut haben, sind es nur 17%. Und das ist ja trotzdem interessant, dass das Nicht-Religiöse offenbar dafür sorgt, dass man eher denkt, die anderen sind mir scheißegal. Und selbst wenn du es nur in deiner Kindheit gehört hast und ausgetreten bist, ist einem das Prinzip Nächstenliebe vielleicht trotzdem näher. Fand ich spannend.
Ja, guter Punkt. Das macht aber totalen Sinn, ne? Also ich kann ja mit Religion gar nicht so viel anfangen, aber viele basieren ja schon auch darauf, richtig? Das macht zumindest Sinn, dass man das noch so im Unterbewusstsein drin hat, dass es, keine Ahnung. Und das ist ja auch eine gute Sache erstmal, richtig? Nächstenliebe?
Ja, finde ich auf jeden Fall. Es ist halt schade, dass dann, wenn man es nicht mit Religion verknüpft, man denkt ja immer, man könnte das ja über Humanismus lösen, was ja quasi die modernere Form von Religion wäre, dass das aber dann anscheinend, aber ich meine gut, es wird ja auch nicht gelehrt oder es gibt auch keine quasi Kirchen des Humanismus oder sowas, dass das dann aber keine Idee ist, die dann an diese Stelle tritt. Also ich fand es auf jeden Fall, keine Ahnung, habe mir nicht epische Gedanken für eine Erläuterung dazu oder eine Erörterung dazu gemacht, aber ich fand es trotzdem auf jeden Fall wahnsinnig interessant, weil wir ja eigentlich immer sagen, Religion ist over, braucht man das noch, es hat auch so viele negative Effekte, aber das scheint ja ausnahmsweise mal was Positives zu sein.
Es haut ja eigentlich auch nur in die Kerbe, in die wir letztes Mal schon gehauen haben, dass auch viel Sozialisierung damit zu tun hat. Wie wird dir als junger Mensch beigebracht, dass man mit anderen Menschen oder auch mit sich selber umgeht? Ne? Da haben wir doch über Gefühle sprechen in der Schule und so geredet. Und da habe ich jetzt gerade auch nochmal gelesen, dass in Dänemark, das wusste ich gar nicht, Empathie ein Schulfach ist, wo du richtig, also nicht nur lernst, die Gefühle von anderen Leuten, weil das ist ja schon auch so ein bisschen eine jetzt vielleicht nicht genetische Sache, aber Menschen sind ja nicht gleich empathisch und man muss das auch nicht von denen erwarten erstmal, dass einem das sofort mit in die Wiege gelegt wird. Aber das ist ja was, was man lernen kann. Also einfach nur achten auf Körpersprache, wirkt mein Gegenüber eher zurückgenommen oder ängstlich oder mutig oder so. Das ist ja auch Empathie. Das lernen die da erstens, aber dann auch Gedanken sich zu machen. Also erstens, ich lese mein Gegenüber und dann, das ist ja der wichtige zweite Punkt bei Empathie, warum ist das so? Also nicht darauf reagieren und das scheiße finden, sondern sich selber überlegen, warum ist der jetzt wohl ängstlich oder traurig? Und ich glaube, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, dass das schon seit den 90ern vielleicht, also bei denen ist das richtig verpflichtend, ne? Das ist im Gesetz, dass die da das als Schulfach haben. Finde ich so toll. Ist ja fast das gleiche wie diese andere Sache. War das nicht auch in Finnland oder wo man so lernt, wo es ein Schulfach gibt, mit über seine Gefühle reden oder die überhaupt lernen, was für verschiedene Gefühle es gibt und die auch zu benennen, damit man eben nicht am Ende so ein kleiner heißer Feuerball ist, der Feuer voller Gefühle ist, aber nicht weiß, welche und was man damit machen soll. Ich wünschte, das gäbe es auch in Deutschland. Also es gibt ja auch in Deutschland, glaube ich, jetzt lauter Sachen, die da besser werden. Aber ist das nicht toll?
Ja,
das Empathie ist als Schulfach.
Ja, mein erster Impuls ist natürlich auch immer so ganz schwäbisch. Ja, braucht man das jetzt heutzutage schon? Hör, so Empathietraining. Aber wahrscheinlich ist es wirklich gut, das mal anzubieten. Und ich bin ja eh dafür, es auch einfach mal auszuprobieren. Ich meine, wir hatten es lange nicht. Man kann ja mal gucken, ob es was bringt. Und wenn es nichts bringt, kannst du es ja auch, wobei es ist immer schwierig, was einzuführen und wieder abzuschaffen. Aber,
ja, aber ich meine, was kann man es ja auch wieder lassen. Eine Stunde die Woche oder was tut einem doch nicht weh? Das ist doch trotzdem nur eine erweiterte Form von Sozialkunde oder wie das früher hieß. So, das wird ja schon immer in irgendeiner Form gelehrt. So eine Art menschliches Miteinander oder wie funktioniert die Welt außerhalb von Mathe, Deutsch und Geschichte. Und das ist ja dann nur die modernere Variante davon, so wie es ja jetzt auch Mental Health Coaches an Schulen gibt in Deutschland und so. Ich finde es schon gut, es klingt halt jetzt nur fancy, ja, aber ich denke, es schadet nicht, dass Kinder lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht.
Ja, und irgendwer hat mir neulich gesagt, dass diese ganzen Emotionen ja tatsächlich, also das bei allen Menschen gleich ist. Also zum Beispiel Angst im Gesicht, wie sich das ausdrückt oder Freude oder so, dass das international lesbar ist, selbst wenn man sich quasi sprachlich nicht versteht. Und dann
ist Körpersprache, kann ja Sinn machen. Ja, voll. Also da bin ich ja so Mega-Experte drin, auch wegen den Hunden. Aber du siehst ja natürlich bei Menschen, wie flackern die Augen, ja oder nein, was macht der Körper? Ich habe mich da, auch weil ich so viel Trash-TV gucke, ne, und die ganze, oder beziehungsweise so viel Reality-TV gucke, bin ich da wirklich gut inzwischen drin, einfach zu erkennen, was gerade los ist und so. Das stimmt schon. Eigentlich ist es körpersprachlich vorgegeben, aber irgendwie ist das vielleicht so ein bisschen verbummelt gegangen in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten oder so. Weil dafür ist es ja da, damit die Biologie eben genau das macht, dass man sehen kann, wie weit man gehen kann und nicht in offene Messer rennt, sondern schon Warnsignale sieht oder irgendwie so. Oh, ich wüsste gern, wie so Empathieunterricht aussieht. Vielleicht mache ich hier selber mit mir alleine ein.
Mach doch mal eine Stunde. Ja, oder fahr doch mal dahin nach Dänemark. Mach doch mal eine Stunde mit und berichte
guter
uns.
Punkt. Ja, mache ich.
Mach doch mal eine
Reise. Schreibe ich auch auf die Liste von Sachen, die wir eh machen wollten, stimmt's?
Ja, mach doch mal so einen Klassenausflug. Bauerfeind und Kuttner recherchiert.
Oh.
Empathie.
Oh, ist das ein neuer Podcast? Bauerfeind und Kuttner recherchiert. Let's do it.
Nee, wir können das hier einfach machen. Wieso brauchen wir noch keinen neuen, oder? Was?
Achso, na, weil hier ist ja auch immer schon rappelvoll mit all den Weltrettungsplänen, die wir haben. Vielleicht. Und unser Tier-Natur-True-Crime-Podcast läuft ja auch sehr, sehr gut.
Unser Glück ist, dass wir 99% der Dinge, die wir machen wollen, nicht machen wollen, weswegen immer ein bisschen Raum bleibt, um nach Dänemark zu fahren und Empathieunterricht zu nehmen.
Ja, guter Punkt, guter Punkt. Da hast du genau richtig gesehen. Du sagtest noch, dass Freddie Mercury sein Haus verkauft hat.
Nee, du wolltest mir was aus England erzählen. Das war doch, hast du nicht gesagt, du hast
was aus England erzählen?
Hast du gerade gesagt, du hast eine gute Nachricht aus England, bevor ich das mit der Religion erzählt habe.
Nein, Dänemark meinte ich vermutlich. Mit der Empathie und so, das passte da so toll dazu.
Ah, das war die Nachricht. Ich dachte, jetzt freue ich mich schon die ganze Zeit, was ist in England los?
Ich weiß nur, dass unser Kumpel Charles Hallo gesagt hat an Ostern, aber das ist ja jetzt ja nicht so super aufregend, richtig?
Ja, weißt du, was auch passiert ist? Das mit Kate hat sich ja aufgelöst. Wir hatten ja hier über das Mysterium Kate gesprochen.
Ich weiß die Auflösung nicht.
Und dann ja merkwürdige KI-Fotos gepostet hat und sich dann wieder entschuldigt hat, dass sie ja wohl offensichtlich bearbeitet waren und sie da so ein bisschen mit Apps rumprobiert hat in ihrer Freizeit. Ja. Und jetzt hat sie ja ein Statement rausgegeben und sie hat ja leider Krebs. Und saß auf einer Bank und hat das dann nochmal erzählt, dass sie halt Privatsphäre haben wollten und dass das eine schwere Zeit war und dass sie sich erstmal zurückziehen wollten, um den Kindern beizubringen, was jetzt überhaupt los ist und denen auch die Angst zu nehmen, dass die Mama vielleicht bald nicht mehr ist. Mhm. Also denen klarzumachen, dass sie auch wieder gesund wird und dass sie eine Chemotherapie angefangen hat und da jetzt in den ersten, im Anfangsstadium ist nach ihrer OP. Und jetzt ist, also das Netz ist in mehrfacher Hinsicht explodiert, sowohl vorher, weil das ja quasi eine große, es war ja wie eine große Schnitzeljagd, an der sich alle beteiligt haben. Und jetzt aber auch danach, weil es gibt wirklich niemanden, der nicht irgendwas dazu findet, ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer es, ob man vorher so dolle hätte spekulieren dürfen, ob man jetzt jemanden, der quasi Privatsphäre gebraucht hätte, die Privatsphäre genommen hätte, ob der Palast eigentlich bescheuert ist in seinen PR-Tätigkeiten, sie da den Löwen zum Fraß vorzuwerfen, indem man sie einen Fehler eingestehen lässt für ein stümperhaft manipuliertes Bild, ob da nicht vorher schon mal jemand drüber nachgedacht hat, ob das vielleicht gar keine gute Idee war, das zu posten und so. Und bis hin zu alle sollen sich schämen, die vorher überhaupt nur irgendwie Überlegungen angestellt haben, was denn mit der Thronfolgerin sein könnte. Genau. Und ist das Update zu Princess of Wales.
Auch gar nicht so schön.
Ist nicht so schön. Ja. Keine guten Nachrichten aus England, kann man sagen.
Es sind auch nur Menschen.
Es sind auch nur Menschen.
Das ist ja so. Schöne Scheiße.
Ist schöne Scheiße. Ich habe mir keine abschließende Meinung gebildet, wie man jetzt das Internet und die Reaktion auf das Internet und die Reaktion auf das Internet zum Internet, also wie das dann immer so 8 Schleifen zum Ereignis nimmt, da konnte ich mir jetzt keine Meinung bilden, aber ich wollte es jetzt zumindest mal, weil sie stehen uns nahe, die Royals stehen uns nahe und es ist auch unsere Pflicht, da ein bisschen drüber zu berichten, gerade Charles nämlich.
Charles ist ja auch wirklich unser Kumpel in dem Sinne.
Ja. Gut, jetzt habe ich ja die Stimmung richtig gut runtergezogen noch auf den letzten Meter.
Also so eine richtige Meinung, ich habe eben auch, als du es erzählt hast, dachte ich auch, oh, aber das ist doch auch absurd, diese Internetkreise, die es dann zieht, von wegen hätte man doch vorher, man weiß es ja nun vorher nicht und das ist ja sowieso total absurd, das ist ja ein klassischer Fall von hätte Fahrradkette. Ich bin so froh, kein Royal zu sein. All die Wege, die da überlegt werden müssen und was man alles falsch machen kann und oh, mir ist es so fern. Ich gucke das wirklich gerne aus der Entfernung an.
Ich glaube auch, dass es ganz cool ist, da nicht zu arbeiten oder da Part davon zu sein. Auf der anderen Seite ist das, ich weiß es nicht, es ist halt irgendwie Part des Jobs. Sie haben den Job ja selber auch so erfunden. Ich meine, die Queen hat das ja quasi so auch angelegt, dass man quasi wie ein, ich weiß es nicht, wie das Maskottchen der Bevölkerung ist, dass so die so, also nahbar, wirklich in ganz großen Anführungszeichen, weil sie natürlich nicht nahbar sind, aber natürlich irgendwie so das Volk repräsentieren und zur Freude des Volkes da überall nochmal so auftauchen und rumstehen und so. Das hat natürlich irgendwie den Nachteil, dass du so ein bisschen Allgemeingut bist, über das dann alle so verfügen können. Und ich weiß es nicht. Tatsächlich ist halt die Frage, niemand kann was dafür, dass du dann eine Erkrankung hast, die wirklich nicht schön ist. Und niemand, der vorher im Internet spekuliert hat, hat, glaube ich, dann irgendwie aus Boshaftigkeit. Also ich meine, das wäre ja, also natürlich das ist nicht. Ja so ein klassischer Fall von hinterher ist man immer schlauer. Und klar, wenn du so lange dann von jemandem was nicht hörst, Termin um Termin abgesagt wird, dann regt man natürlich zu Spekulationen an. Deswegen, ich würde auch eher sagen, wo ist deren PR-Abteilung oder wo sind deren Pressesprecher, ja, die vorsorglich verhindern, dass sowas irgendwie passieren kann? Und warum haben sie die das alles alleine machen lassen? Es gibt jetzt schon wieder Spekulationen, dass das quasi alles ein Deepfake ist, weil sonst wäre doch der William mit dabei gewesen. Warum macht sie auch diese Ankündigung dann alleine? Dann hätte man doch jetzt irgendwie mit den Kindern, warum haben sie dann nicht dann ein Foto nachgeschossen und gesagt, guck mal, ja, das erste war KI, haben wir gebastelt, hier sind wir wirklich und so. Also das, da kannst du, das ist ein reines Rabbit Hole, da kannst du mehrere Tage, kannst du da absaufen.
Diese Deepfake-Sache, mich stresst das so hart, dass es einfach ab jetzt oder schon länger die Möglichkeit gibt, Sachen nicht mehr trauen zu können. Selbst wenn sie wirklich fürs Auge vertrauen und auch fürs Gehirn vertrauenserweckend scheinen, basierend auf all den Parametern der Vergangenheit, dass das nicht mehr geht. Dass die Möglichkeit besteht, dass jemand so gut technisch ist, um mir komplett was vorzumachen. Das stresst mich wahnsinnig. Aber da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass das ja im Grunde der Anfang vom Ende ist. Dass so, einer liest es, liest dann aber die Auflösung nicht mehr und so. Das ist so gruselig. I don't like it.
Ja, ich finde vor allem auch, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Darf man es einsetzen im Guten zum Beispiel? Ne? Also es gibt ja dieses Künstlerkollektiv, die dann quasi Olaf Scholz haben sagen lassen, dass quasi die Rechten und die AfD die größte Bedrohung für die Demokratie oder unsere Zeit sind. Und da denkt man, ja klar, steckt da was Gutes dahinter, man möchte Menschen wachrütteln und so, aber nichtsdestotrotz, du hast den Kanzler Dinge sagen lassen, die er nicht gesagt hat. Es klingt am Ende vielleicht trotzdem täuschend echt und du bist trotzdem dann auch Teil dessen, dass du zu dieser allgemeinen Verwirrung beiträgst, selbst wenn du beste Absichten hattest. Sollte man das tun oder nicht? Ja. Ich habe keine abschließende Meinung, aber eigentlich...
Echt nicht?
Ist meine Tendenz eher, dass ich denke, ich halte es für wahnsinnig gefährlich und ich würde es, glaube ich, eher nicht machen.
Nein, also überhaupt, ich finde das fast eindeutig. Also selbst wenn nur der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass man damit der Privatperson Olaf Scholz etwas, das geht halt nicht. Der hat das so nicht gesagt, das darf man nicht. Egal was Tolles der gesagt haben könnte. Also das finde ich nicht cool. Mhm. Nö, überhaupt nicht. Also und auch nicht, wenn es Kunst ist oder was auch immer. Das trägt ja genau dazu bei. Wann weiß man denn, ob was, und ich meine, das ist ja nur in unserer Welt was Gutes. Für andere ist es ja gar nicht notgedrungen was Gutes. Ja, man kann also noch nicht mal gut und schlecht definieren da. Also ich finde das gruselig, das soll aufhören, aber ich meine, kannst du knicken, das wird nicht aufhören. Das wird irgendwann unser kompletter Untergang sein, ich sag's dir. Wie so eine ältere Dame möchte ich das hier statuieren und sagen, irgendwann werden wir alle, das ist unser Untergang, sag ich dir. Finde ich furchtbar. Ich will wieder zurück zu Steinzeit.
Ich bin auch die Erste, die das denkt. Also ich glaube das auch. Ich glaube, es ist einfach verratzt. Ja. Aber ich, wie bei allen großen Katastrophen, die irgendwie schon so anklopfen oder an der Tür stehen, habe ich mich in wirklich heiteren Eskapismus gerettet und versuche jetzt einfach noch jeden Tag, der gut ist, so zu nehmen, wie er ist und lebe aber so in dieser Erwartung, das können die letzten Tage sein. Und gleichzeitig gibt es doch auch diese Theorie von quasi, dass man so... sich kollektiv als Gruppe, das haben wir auch schon mal besprochen, ins Verderben denken kann. Wenn alle denken, es passiert was Schlimmes, dann passiert vielleicht auch was Schlimmes. Und das finde ich zum Beispiel schon auch interessant, hat jetzt nichts mit KI zu tun, aber die Amerikaner zum Beispiel haben ja gerade echt eine richtig gute Wirtschaft und es läuft total gut. Die Leute denken aber, eigentlich ist alles scheiße. Eigentlich stehen wir kurz vorm Abgrund, eigentlich sind wir kurz vorm Untergang. So kacke war es noch nie und eigentlich ist es so gut wie noch nie, zumindest wirtschaftlich.
Ja.
Und dass das gar keine Rolle mehr spielt in der Betrachtung. Und bei uns gibt es ja auch so ein paar Sachen in Deutschland, wo man denkt, die Stimmung ist so, morgen ist alles vorbei, es ist eh alles schlimm. Und die eigentlichen Zahlen oder die Erfolgsmeldungen, die man dagegen halten können, die kommen nicht mehr so richtig durch oder die werden nicht so richtig wahrgenommen. Und das ist irgendwie, das finde ich zum Beispiel auch gefährlich. Und deswegen versuche ich nicht mehr so wirklich... weil ich bin ja auch so ein Kulturpessimist, eigentlich stehe ja schon auf und denke, ob es jetzt heute überhaupt noch bringt, soll man nicht gleich liegen bleiben, aber ich versuche das nicht mehr zu machen. Weil, weißt du, es bringt uns allen nichts. Es bringt uns nichts. Es müssen auch nur Leute aufstehen und sagen, komm, fuck it, kriegen wir hin, wird schon eine Lösung geben. Es ist noch immer irgendwie nicht so schlimm gewesen. Irgendwas Gutes wird schon passieren. Hä? Weil die müssen auch wieder mit aufstehen, weißt du, die Möglichkeiten haben. Wir machen jetzt hier vielleicht nur so Unterhaltung oder so, aber es gibt ja Leute, die Möglichkeiten haben, Sachen zu erfinden, Dinge zu verändern, die das eine Modul zu implementieren, das KI weniger gefährlich macht oder so. Und die müssen auch wieder aufstehen und denken, komm, heute probieren wir es nochmal. Es ist noch nicht alles verloren. Und deswegen müssen wir optimistisch bleiben, ich sag's dir.
Ach, aber so bin ich nicht.
Doch, du musst jetzt
bitte
so sein.
Kannst du das machen?
Du musst das machen. Für Deutschland, Sarah. Fürs Volk, für die Welt. Wir machen das für unsere Zukunft.
Jetzt hast du mich. Bei Für Deutschland hattest du mich. Da bin ich ja. Das ist ja genau mein Ding.
Ja, genau.
Ich wollte neulich einen Fahnenmast kaufen, um den als Sonnensegelmast zu missbrauchen. Und die gab es immer nur mit Deutschlandfahne zusammen.
Oh, oh.
Ja, also wie so ein Plus, weißt du, im Sinne von sehr guter Fahnenmast, bis zu 6 Meter hoch, inklusive Deutschlandfahne. Man konnte richtig an dem geschriebenen Wort bei Amazon oder wo es war lesen, was das für ein. Und ich war so, hä, aber dann habe ich, was soll was? Dann hätte ich ja eine Deutschlandfahne. Das will ich gar nicht.
Nee, also das ist schwierig. Was wolltest du denn aufhängen?
Ich wollte eigentlich nur einen Sonnensegel befestigen.
Ach so.
Super kompliziert. Und das ist dafür auch, glaube ich, nicht die richtige Stange. Eigentlich brauche ich nur eine 3,50 Meter große Stange aus Eisen oder woraus die sein müssen. Und Christoph meinte, vielleicht so ein Fahnenmast. Und dann habe ich nur mal geguckt, weil die auch nicht so teuer sind. Und war echt so überall. Plus Schwarz-Rot-Gold. Yay! Vielleicht
aber mach doch
dann nur ein. Ja?
Mach doch mal Gegenprogramm. Häng doch einfach die Europaflagge auf und dann guck mal, was passiert. Weißt du, vielleicht ist das ja auch wie mit deinem Hund oder so. Hundebesitzer sagen ja immer, man lernt die dollsten Leute kennen, wenn du mit dem Hund draußen bist. Leute sprechen einen an, das glaubst du nicht. Vielleicht ist das ja auch so, mach doch mal so einen Flaggentest. Häng doch mal alle möglichen Flaggen auf und guck, was so an Rückmeldungen kommt.
Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann sehr viel Aufmerksamkeit auf mein kleines Häuschen ziehe und hätte vielleicht ein bisschen Angst davor. Ich hatte ernsthaft kurz überlegt, ob wir so eine Piratenfahne, also nicht die Partei, sondern so richtig echte Piraten mit auf Schiffen, ob wir das witzig fänden.
Denkt noch jemand an die Partei, wenn man Piratenfahne sagt?
Ja, du kennst mich, ich bin ein sehr politischer Mensch, ich denke sofort daran.
Tear down this wall, mach das doch auf deine Fahne da.
Ja, das heißt übrigens Tear down, Tear ist Träne.
Ja, weil es so traurig ist.
Ach so, ja gut, das ist natürlich ein guter Punkt. Ah ja, du hast vollkommen recht. Ich möchte die Korrektur zurücknehmen.
Tear down this wall.
Ja, stimmt, weine die Wand runter.
Ja, das hat er doch gemeint.
Du hast vollkommen recht, bitte entschuldige. Ich muss mal gucken. Ich bin jetzt auch gar nicht so Fan von dem Prinzip Fahnenmast, aber so ein Fahnentest wäre vielleicht nicht blöd. Aber es könnte natürlich auch richtig schlimme Sachen bringen. Was ist, wenn jemand komplett anti-Europa ist und mir dann so Molotow-Cocktails ins Rhabarberbeet wirft, zum
Beispiel? Und deswegen habe ich das gesagt, das ist das Problem. Dass man schon denkt, wenn man für Europa ist, wird man angezündet. Das ist das Problem, da muss man gegenhalten.
Ja. Was ist denn die safeste Fahne, die man aufhängen könnte? Zucker. Ah ja, so eine Milka-Fahne einfach. Ich wette, da kriegst du keinerlei Probleme. Das ist eine echte Frage. Mit welcher Fahne, die man hissen würde, würde man am wenigsten Probleme bekommen? So ein Smiley vielleicht?
Ehrlich gesagt, ja, klar. Aber das hat da dann aber auch nichts Politisches mehr, oder? Also ich würde schon denken, machst du dir wirklich Sorgen, dass da, wo du wohnst, dass man Ärger kriegt mit einer Europaflagge? Weil das fände ich wirklich krass.
Ja, naja, es ist trotzdem auch Brandenburg und so.
Brandenburg.
Also es ist schon nicht, ich liebe es wirklich sehr her, aber es ist auch nicht unschwierig, wirklich nicht. In der Nähe wird eine Flüchtlingseinrichtung gebaut und da gab es wirklich beschissene Demos schon dagegen und auch Brandbriefe und so. Also ich möchte, glaube ich, die Fahne des geringsten Widerstands gehen, wenn ich darf, und einfach so ein Augenroll-Smiley oder sowas vielleicht. Erstmal zum Reinkommen, Katrin.
Ja, erstmal zum Reinkommen. Auf der anderen Seite müssen wir halt sagen, jetzt bist du unsere Bastion in Brandenburg. Ne? Das muss man schon
nicht vergessen, wenn ich eins nicht bin, dann so ein Smiley-Typ. Ich arbeite ja sehr wenig mit Smileys und kann sein, dass das auch ein bisschen meine eigene Ehre stören würde, wenn dann da so ein Tränenlach-Smiley.
Du machst die Europaflagge und in die Mitte machst du Zwinker-Zwonker-Smiley. Dann kann dir eigentlich nichts passieren. Verstehst du? Dann hast du 2 in 1.
Lebensretter-Ironie. Guter Punkt. Oder die Möglichkeit auf Ironie. Man könnte entweder kann man sagen, du bist doch ein netter Smiley, oder man könnte guter Punkt. Ich schreibe es auch, vielleicht male ich, ich kann sein, dass ich die selber entwerfe. Nächstes Mal habe ich die gehisst, wenn wir uns hören. Der Smiley, Europa-Smiley, richtig?
Zwinker-Zwonker. Zwinker-Zwonker in der Europaflagge drin. Also du machst quasi blau mit den Sternen und in der Mitte den gelben Zwinker-Zwonker.
Und was ist, wenn ich blau mache und statt den Sternen jeweils einen anderen Smiley?
Das ist richtig gut, finde ich. Das könnte danke. Richtig gut sein.
Okay, warte, neue Europafahne habe ich auch aufgeschrieben. Alter, wir haben immer nur eine Stunde Podcast und in der Zeit retten wir so massiv die Welt mit Ideen.
Ist so. Vor allem, weil Dinge sich wirklich verändern, aber dann manchmal nicht so richtig zum Guten. Wir haben das angesprochen, das Problem des Plastikmülls. Wir haben das dank dieses Podcasts relativ gut in den Griff bekommen. Es sind neue Probleme aufgetaucht, über die wir sprechen müssen, aber dann halt erst nächste Woche.
Ja, ich habe noch eine gute Sache, von der ich ziemlich sicher glaube, dass wir auch dafür zuständig sind, weil wir ja immer alles ansprechen. Und zwar ist, halte ich fest, wo steht's? Es gibt weniger Jugendliche mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Und zwar ist das im Vergleich zu 2019, also prä-Corona, um 40% gesunken. Das ist schon eine ordentliche Ansage, finde ich. In 2019 haben sich die Leute ins Koma gesungen, also die jungen Menschen, es geht jetzt vor allem um Jugendliche. Und ich nehme an, weil wir ja auch eine stark aufklärerische Arbeit leisten. Ich erinnere mich jetzt nicht konkret daran, als wir über Alkohol gesprochen haben, aber es wird schon passiert sein. Und da hatte ich, als ich das gelesen habe, hatte ich sofort so ein Gefühl von, siehste, wir tun doch Gutes, du und ich.
Das meine ich. Wir sprechen Dinge an, sie lösen sich, Problem verlagert sich. Ich habe jetzt gelesen, dass bei den Ü-60-Jährigen hat Alkoholismus enorm zugenommen.
Ja, scheiße.
Es ist leider, wir lösen es an der einen und an der anderen, ploppt uns der Maulwurf gleich wieder raus. Genau, und das war schon, ich habe es jetzt leider nicht rausgesucht, weil ich nicht wusste, dass du das mitbringen wirst. Es ist wirklich so, dass man dachte, das hat das zugenommen. Und dann war das aber so, man durfte schon 2 Flaschen Wein in der Woche trinken und noch 4 Bier und trotzdem war das quasi, also darüber hinaus wurde es quasi erst schwierig. Und wo ich schon lange gesagt hätte, ach so, da ist man noch gar nicht alkoholabhängig. Wow. Und ab da so und plus und irre und alle saufen. Also jetzt sind es die Alten. Fuck. Jetzt müssen wir da wieder ran.
Oh, Granny-Style. Scheiße.
Granny-Style, ja.
Auch eine ungünstige Verschiebung, weil die jungen Leute haben ja noch eine gesundere Leber. Die können damit viel besser umgehen. Vielleicht müssen wir die Alkoholvergiftung wieder zurück auf die jungen Leute schieben, wenn es nicht ganz wegzumachen ist. Weil die Ü-60-Jährigen, die haben ja nun gar keine Kapazität für Alkoholvergiftungen.
Ja, und das ist auch, also wieder mal, es glaube ich, irgendwie Amerika. Es sterben richtig, richtig viele Leute an Alkohol jedes Jahr. Mhm. Und es ist, glaube ich, damit, hey, ich korrigiere das, wenn es nicht stimmt, weil ich jetzt das nur so aus der Erinnerung berichte. Ich glaube, es ist wirklich die Droge Nummer 1 gewesen.
Also die tödlichste, glaube ich auch.
Ja, genau, das meine ich.
Das ist ja jetzt gerade im Zuge von der ganzen Marihuana-Sache wird das ja immer gesagt. Es gibt, die Zahl habe ich jetzt leider auch nicht, aber es gibt eine beeindruckende Zahl von Menschen, die an den direkten Folgen von Alkohol sterben. Wir reden jetzt nicht von betrunken Auto gefahren und dabei gestorben, sondern einfach Alkohol macht den Körper kaputt. Eine total berauschend große, furchtbare Zahl. Und im Vergleich dazu ist das bei Drogen oder bei Cannabiskonsum 0. Der Körper stirbt nicht an dem Stoff. Natürlich dennoch auch an bekifft Autofahren und so. Alkohol ist echt die Droge Nummer 1, weil das ja auch vollkommen legal ist. Stichwort bei Shopping Queen morgens schon im Bus erstmal ein Säckchen trinken und so. Das ist so irre.
Das ist wirklich, also dieses Phänomen, das wird mir auch wirklich nicht mehr einleuchten. Ich bin viel im Hotel gewesen letzte Woche und es wird morgens, teilweise um 9 Uhr, wird der Prosecco ausgeschenkt.
Ja.
Und da habe ich mich wirklich gefragt, also ich meine, jedem das sein, also jeder machen, wie er will, aber ich dachte, ey, ich würde gar nicht, ich könnte gar nicht mehr los. Ich wüsste gar nicht, wenn ich das arbeiten soll an dem Tag. Um 9 mit schön so einem leichten Schwüppchen los. Ist ja herrlich, aber ich würde nichts mehr schaffen.
Natürlich nicht, aber wie das so zu, also vielleicht reden wir da echt nächstes Mal drüber, dann besorge ich uns nochmal so ein paar Zahlen, weil im Zuge von dieser Messe, die ich moderiert habe, hatte ich ein paar gute Zahlen zum Alkohol im Vergleich zu Kifferei. Wir müssen ja dann gar nicht so viel über Marihuana reden, das ist ja jetzt auch überall in aller Munde.
Aber du willst ja schon lange über Marihuana reden.
Aber andererseits denke ich auch immer, was soll man da jetzt drüber reden, ehrlich gesagt, außer die Fakten, die schon alle haben. Aber ich finde ja vor allem diesen Schluss zu Alkohol so interessant. Ich gucke mal, ob ich ein paar Zahlen, du kennst mich ja, ich bereite immer wahnsinnig gerne Zahlen vor. Also, mache ich fürs nächste Mal, dann quatschen wir da nochmal konkreter drüber.
Und alle anderen berichten jetzt ständig über Marihuana. Kann das jetzt Psychosen? Ist das jetzt große Irrtümer?
Ja.
Wie viel darf man überhaupt rauchen und so? Also du könntest ja vielleicht nochmal so ein paar...
Ich mache ein richtiges Drogenpotpourri für uns.
Richtig, das kleine Drogenpotpourri. Oh.
Exakt, zumal ich ja auch groß bei den Dopingleuten einsteigen will. Also wenn du willst, kann ich unsere Drogenbeauftragte sein. Den Schuh ziehe ich mir gerne an.
Finde ich gut. Einer muss auch den Job machen. Finde ich gut. Finde ich gut.
Ja.
Super.
Okay,
du bewirbst dich, Anne.
Du lässt dich bewerben für die Fußball-EM. Da kannst du mir nächste Woche auch nochmal Bescheid sagen, wie viele Leute sich schon dafür eingesetzt haben. Und sprechen wir nächste Woche einfach drüber.
Ja, es wird super. Cool, dann machen wir das so.
Schön.
Ciao.